die Schulen in Deutschland sind ja überhaupt nicht digitalisiert und das ist ein riesiges Problem. Es wurde offengelegt, es hat sich trotzdem nichts getan. Und jetzt geht es für uns darum, nicht das Feindbild falsch aufzubauen. Weil viele Schüler haben das Feindbild Schule inklusive Lehrer, was wir nicht so sehen, weil wir glauben, es gibt so viele committete Lehrer, die selber mit dem System festhängen. Deswegen haben wir gesagt, wir starten da eine Bewegung, aber wir nehmen alle mit in die Bewegung rein und das Feindbild ist das System an sich.
Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Baby Gut Business, Leute. Ich habe euch vermisst. Ich hoffe, ihr mich auch ein bisschen. Das ist die allererste Folge nach der Spätsommerpause. Es waren fast 2 Monate. Und ich habe die Zeit natürlich auch genutzt, um Baby Gut Business noch ein bisschen besser zu machen. Euch erwartet jetzt vielleicht nochmal ein qualitativ hochwertigeres Hörerlebnis, hoffe ich. Und ich habe einen neuen Audio-Producer, der sich jetzt auch ein bisschen kreativ noch einbringt. Und wir haben uns entschieden, Werbeblöcke und O-Töne noch ein bisschen besser für euch hörtechnisch abzugrenzen, überhaupt so ein bisschen mehr mit noch audiovisuellen Bildern im Kopf zu arbeiten. Das heißt, ihr hört dann auch mal einen Ausschnitt aus einer Instagram-Story oder aus einem Video oder einem Interview, so dass ihr euch irgendwie noch ein besseres Bild von der Person machen könnt. Vielleicht das ein oder andere Mal nochmal ein Side-Kommentar von mir. Und das soll das Ganze noch ein bisschen runder, ein bisschen informativer und cooler und schöner machen. Und dann würde ich auch direkt mal einleiten zu, worum geht's denn jetzt überhaupt in der allerersten Folge nach der Pause? Und zwar ist mein Gesprächspartner Alex Giesecke. Ich habe Alex in einem Zoom-Call kennengelernt und ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen. Eigentlich ist das immer so eine tranige Situation und meistens sind die Leute auch nicht geil ausgeleuchtet und irgendwie ist es immer so ein bisschen gezwungen und komisch. Immer noch, obwohl wir auf dem besten Weg sind, irgendwie alles zu digitalisieren. Aber ich war in einem Panel für Startup-Teens. Und Alex kam sozusagen auch so ein bisschen als Letzter in den virtuellen Raum und hat irgendwie direkt alle abgeholt und irgendwie waren alle Augen auf ihn gerichtet. Ich meine, man muss jetzt dazu sagen, vielleicht macht er auch seinen Instagram-Account einmal auf, @alexgiesecke dabei. Der Junge sieht nicht schlecht aus. Und hatte aber auch eine Körpersprache und eine Stimme und eine Präsenz irgendwie, selbst in diesem digitalen Raum. Ich will nicht wissen, wie das im echten Leben ist, wenn er irgendwo Speaker ist oder auf der Bühne steht, die seinesgleichen gesucht hat. Und das hat mich neugierig gemacht, weil ich kannte ihn gar nicht. Und habe mir gedacht, okay, nebenbei schon so ein bisschen gegoogelt und geguckt, was macht er überhaupt? Und habe dann erfahren, dass er Gründer auch in sehr jungen Jahren bereits geworden ist, von Simple Club. Und Simple Club hat sich nicht mehr oder weniger zum Ziel gemacht, das deutsche Bildungssystem zu digitalisieren und zu revolutionieren. Und ich glaube, das war nie wichtiger oder präsenter als in den Zeiten, in denen wir gerade leben. Und ich bin richtig gespannt, wie er das macht, wie er zu gewissen Problemstellungen in unserem Land vielleicht auch steht, die mit Bildung einhergehen aktuell. Und über all das habe ich mit ihm gesprochen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man überhaupt in so jungen Jahren, und er hat mit 19 gegründet, direkt aus der Schule heraus praktisch auch, ganz klar irgendwie versucht hat, auch eine Problemstellung zu lösen, was seine Motivation ist, wie er überhaupt zu Erfolg steht, was Erfolg für ihn ausmacht und wo er mit Simple Club demnächst hin will. Kleiner Spoiler, er hat heute, das habe ich in seiner Instagram-Story gesehen, ein Funding bekommen von einer großen VC-Firma. Und auch das ist schon so ein Ausblick auf die nächsten Wochen Baby Gut Business, denn auch dem Thema habe ich mich in den nächsten Folgen so ein bisschen angenommen. Wie kann man denn überhaupt Fundings einsammeln? Wie kann ich mein Startup finanzieren? Wie finde ich Business Angels und so weiter? Das nur als Ausblick, was euch in den nächsten Wochen noch erwartet. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Gespräch mit Alex Giesecke und ich freue mich sehr drauf, denn er hat auch eine tolle, angenehme Stimme gehabt. Das macht mich natürlich immer happy. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Der Werbepartner der heutigen Folge ist HelloFresh und das ist ein neuer Werbepartner bei Baby Gut Business. Ich durfte auch einmal das ganze System testen umsonst, um das euch dann auch guten Gewissens empfehlen zu können. Und was machen die? HelloFresh liefert Kochboxen. Das heißt, man sucht vorher online Gerichte aus und das kann man familienfreundlich ordern, vegetarisch war es jetzt in meinem Fall, aber das geht auch mit Fleisch und mit Fisch und so weiter. Und dann kommen die Zutaten in fertig gepackten Boxen zu euch nach Hause und ihr braucht es dann nur noch zuzubereiten und habt immer ein frisches Essen. Warum hat es dieser Werbekunde explizit in diesem Podcast geschafft? Unter anderem aufgrund der Tatsache, dass keine Lebensmittel verschwendet werden. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Man geht irgendwie zu Rewe und Co. und kauft irgendwie ein und hat den Kühlschrank voll und hat vorher vielleicht nicht richtig geplant, hat vielleicht die Portionsgrößen nicht im Kopf und hat dann irgendwie spontan doch Bock auf was anderes und hat es schlecht geplant und schon schmeißt man die Hälfte vom Kühlschrank weg. Und das war oder ist bei mir immer noch häufig der Fall und ich glaube, bei vielen ist das der Fall. Deswegen finde ich, das ist ein tolles Prinzip, einfach mal auszuprobieren, hey, ich bekomme nur das geliefert, was ich auch wirklich brauche, reduziere sozusagen mein Wegwerfpotenzial bei Lebensmitteln. Und zudem ist HelloFresh ein klimaneutrales Unternehmen. Ja, das heißt, die kompensieren ihren eigenen CO2-Abdruck praktisch wieder und liefern das wirklich klimaneutral nach Hause. Man bekommt es übrigens kostenlos geliefert. Man kann einen Wunschtermin angeben. Das heißt, auch für die Leute, die irgendwie berufstätig sind und so weiter, relativ praktisch. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Man kann es jederzeit kündigen. Und ja, also frisch kochen schreibe ich mir selber so oft auf den Plan und habe das wirklich vor. Und dann scheitert es wieder daran, dass ich keine Lust habe einzukaufen oder bin wieder zu unkreativ oder sitze aktuell, wie jetzt gerade, während ich diese Podcast-Ad einspreche, noch um 20.30 Uhr im Studio. Und machen wir uns nichts vor, jetzt noch einzukaufen, mache ich sowieso nicht. Wenn ich jetzt so eine Box zu Hause habe, dann brauche ich praktisch nur noch die Zutaten in den Topf zu schmeißen und die Gerichte sind alle, ich habe extra nachgeguckt, wirklich überwiegend in 35 Minuten fertig gekocht und das ist besser als ständig essen zu gehen, das ist besser als dann die Fertiglösung zu wählen, so wie es bei mir in der Vergangenheit immer der Fall war. Deswegen probiert es doch mal aus. Die Gerichte gibt es ab 3,50 Euro schon. Und ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch, damit das Ganze noch attraktiver wird auszuprobieren. 45 Euro bekommt ihr auf die ersten 4 Boxen, wenn ihr beim Checkout BabyGutBusiness eingebt. Oh Wunder. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Alex, in Vorbereitung auf den Podcast, weil wir uns ja jetzt noch nicht so viel gesehen haben und auch irgendwie nicht vorher schon zusammengearbeitet haben, musste ich mich ein bisschen weiter in dich reinarbeiten praktisch und habe dich dann ganz blöd mal gegoogelt. Was okay. Glaubst du, sind deine 3 ersten Google-Suchergebnisse?
Boah.
Vielleicht weißt du es auch.
Gute Frage. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal gegoogelt hatte und dann gemerkt habe, dass einfach nur Bilder von mir erscheinen, die irgendwie so 8 Jahre alt sind. Ich glaube, das ist so was nicht mehr so ganz repräsentativ ist. Aber sonst, boah, was kann das sein? Ich schätze mal, Instagram wird eins sein. Ja. Und ich hoffe mal was mit Simple Club, weil das ist das Einzige, was ich seitdem gemacht habe.
Es ist leider nichts mit Simple Club. Oh, es ist auch total witzig.
Onlyfans.
Es ist Alter, Vermögen und Freundin.
Nee.
Ja, also crazy. Das stand gestern 6.10. So. Fand ich auch ganz interessant. Und danach kommt aber tatsächlich Instagram, Lebenslauf, Simple Club, Studium, okay. Steckbrief, all sowas, der ganze seriöse Kram. Aber es ist bei mir ähnlich. Also bei mir ist auch das erste Suchergebnis immer Freund.
Ja? Okay, nice. Ja. Das ist eigentlich ein Kompliment, oder?
Ja, ich versuche schon auch aktuell dran zu arbeiten eigentlich, dass Leute mal was anderes googeln, aber es sind immer die zwischenmenschlichen Sachen, die einen interessieren. Aber finde ich ganz witzig, dass du das, dass du dich jetzt nicht jeden Tag selber schon gegoogelt hast und das irgendwie so ganz genau weißt.
Ja, eigentlich mache ich es, aber ich habe gerade so getan, aber war ganz okay, oder?
Alex, stimmt das, dass du erst 23 bist? Ist das eine aktuelle Zahl auf eurer Website?
Nee, 25.
Ah ja, okay, ist trotzdem nochmal 4 Jahre jünger als ich tatsächlich. Jetzt bist du ja mit 25 schon sehr erfolgreich. Was bedeutet denn für dich Erfolg beruflich oder auch privat oder auch überhaupt im Leben?
Ich glaube, der Begriff Erfolg, der verändert sich für einen persönlich immer wieder über die Jahre. Aber was gleich geblieben ist, seitdem wir eigentlich auch mit Simple Club angefangen haben, ist diese Kombination aus persönliche Ziele erreichen plus dabei einen Wert für die Gesellschaft schaffen. Und wenn man diese beiden Dinge irgendwie miteinander kombinieren kann, finde ich zumindest, hast du die perfekte Kombination. Weil das bedeutet, je mehr du arbeitest, desto mehr Wert schaffst du, desto erfolgreicher wirst du im privaten Leben. Und das ist dann so ein geiler Kreislauf, der sich immer selbst verstärkt.
Jetzt musst du uns, glaube ich, eingangs erstmal alle ins Thema holen. Wer oder was ist Simple Club? Ich glaube, dass ein paar Hörer auch Zielgruppe sein könnten. Ich bin es eigentlich nicht mehr, glaube ich.
Glaube ich auch nicht.
Aber was macht ihr da? In welche Suppe kocht ihr da gerade?
Yes. Also heute ist Simple Club die beliebteste Lern-App in Deutschland. Das heißt, wir haben Lernvideos, Übungsaufgaben, Zusammenfassungen und das alles automatisiert für 8. bis 13. Klasse, auch in teilweise Studiengänge und Ausbildungsjobs rein. Und das Ganze hat aber angefangen, das war ganz eine andere Story, wir waren selber noch in der Schule und waren so in der 11., 12. Klasse und wollten was im Internet starten. Und damals wussten wir nicht so genau, was wir machen sollen und unsere Mitschüler haben dann langsam so auf YouTube nach Problemen gesucht, also beziehungsweise nach Lösungen zu ihren schulischen Problemen. Und dann haben wir das erste Mal erfahren, dass Leute tatsächlich YouTube-Videos schauen, um zu lernen. Haben wir mal geguckt, was da kommt, gerade so bei Mathe, weil das das größte Problem war. Und da kam nur Mist. Das war furchtbar, was da kam. Also wirklich so alte Lehrer, die, also nichts gegen alte Lehrer, Lehrer, die eindeutig nicht so drauf waren, wie du mal selber drauf sein möchtest, also absolut keine Vorbildfunktion, viel zu lange Videos und es war, wir haben uns echt die Frage gestellt, warum gibt es niemanden, der das so macht, dass du Bock drauf hast? Es kann ja nicht so schwer sein, also gut in der Schule zu sein, heißt ja nicht automatisch, dass du der größte Nerd sein musst und Außenseiter sein musst, sondern es bedeutet einfach nur, dass es dir wichtig ist, gute Leistung zu erbringen. Und das ist ja eher ein Champions-Mindset. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen mal die besten Mathe-Lernvideos auf YouTube machen. Das war dann genauso cool, wie es sich anhört. Muss dir vorstellen, du gehst in der 11. Klasse in die Schule und sagst, ich mache jetzt YouTube, ich mache Mathe-Videos, da bist du direkt der Coolste. Und das war tatsächlich auch am Anfang ein bisschen tricky, weil es hat lange nicht funktioniert. Wir hatten keine Zuschauer.
Die letzten Monate haben wir an der nächsten Evolution davon gearbeitet, was wir über die letzten 8 Jahre aufgebaut haben. Aber um das nächste Kapitel der Story zu verstehen, müsst ihr erst verstehen, woher wir kommen. Vor 8 Jahren haben wir Simple Club gestartet, mit dem Ziel, etwas zu bauen, was über uns selbst hinausgeht. Wir dachten, dass wir sofort durch die Decke gehen. Aber der Plan ging nicht auf.
Und so nach 6 Monaten haben wir jede Woche ein Video hochgeladen. Und wir wollten wirklich gerade so aufhören mit der ganzen Sache, weil wir gemerkt haben, es schaut niemand. Wir haben auch nichts verdient. Wir hatten in den 6 Monaten so $10 über YouTube verdient. Insgesamt. Und dann durch 2 nach Steuern und so, bleiben halt nichts übrig. Und dann haben wir,
1,50.
Und dann haben wir uns wirklich gefragt, warum machen wir das eigentlich? Wollen wir das weitermachen? Und dann ist etwas passiert, was so cheesy es klingt, bis heute tatsächlich unsere Grundmotivation ist. Wir haben das erste Mal Feedback von fremden Leuten bekommen. Und das war nicht so normales Feedback im Sinne von, ja, ihr rettet mir meine Note fürs Abi und sowas, sondern das war teilweise richtig heftiges Feedback, teilweise auch von einer alleinerziehenden Mutter, die total überfordert war mit ihrem Kind und jetzt praktisch so eine Lernhilfe hatte. Dann war ein Soldat aus den USA da, der uns geschrieben hat, er holt sein Abitur aus den USA mit uns nach. Und die heftigste Story bis heute war ein Blinder, der uns kontaktiert hat, der uns gesagt hat, ey Jungs, danke für diese Videos, ich höre mir die an, die sind lustig, ich habe wieder Bock zu lernen und davor hatte ich keine Motivation. Und das war für uns der Trigger, wo wir gesagt haben, okay, let's go all in, das war der heftigste Moment für uns. Und seitdem haben wir gesagt, okay, wir machen daraus eine Company.
Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Wenn du sagst wir, ist das dein Geschäftspartner, den man auch immer so ein bisschen mit dir zusammen in Stories und auf YouTube immer noch sieht?
Genau, das Google-Ergebnis, Alex Freundin, dann kommt Nico. Ja, genau. Den hatte ich, also es war mein damaliger Schulkamerad, ich kenne den seit der 5. Klasse. Also war eine okay, Bromance, cool, die dann zu einem Business wurde.
Ja, das sind eigentlich auch die besten Geschäftspartner.
Glaube ich auch, ja.
Wie alt wart ihr damals?
Wir waren gerade so 17, als wir die erste Idee hatten. Und dann muss man aber sagen, also Simple Club war quasi, hatte so ein 3-mal eine Wiedergeburt, sag ich mal. Also der ganze Anfang war wirklich nur auf YouTube, bis wir irgendwann gemerkt haben, die Bildung der Zukunft soll nicht auf YouTube passieren. Es macht keinen Sinn, dass eine Unterhaltungsplattform diese einzige Plattform ist, wo du Top-Bildung bekommst. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Switch zu einer eigenen Plattform, auf der wir wirklich dafür sorgen wollen, ein Bildungstool für die Zukunft zu entwickeln. Was aber auch jetzt schon funktioniert natürlich. Und dann der letzte Switch war jetzt 2018, 2019 rum, als wir dann auch die, ich glaube, 35-Mitarbeiter-Marke geknackt haben, plus nochmal 20 Freelancer, wo wir dann auch die komplette App technisch bei uns hatten. Also wir sind jetzt auf dem neuesten Tech-Stack, den es wirklich auf dem Markt gibt. Die App läuft extrem performant und das ist für uns der eigentliche Start von Simple Club.
Mhm. Ja, steckt euch ja schon auch ambitionierte Ziele und ich höre ja auch so ein bisschen raus, ne? Da steckt ein gewisses Selbstbewusstsein auch bei dir als Person dahinter, der sagt, hey, wir sind eigentlich die Also nicht mal eigentlich. Wir sind die beste Lern-App Deutschlands. Woher kommen denn die Inhalte? Habe ich mich gefragt, als ich mir die App gestern nochmal runtergeladen habe und mich so ein bisschen durchgeklickt habe. Arbeitet ihr mit Lehrern zusammen? Wer bereitet das auf? Und also das, ich finde das immer unheimlich schwer und ich beschäftige mich damit selber häufig, komplexe Sachverhalte so einfach und anschaulich darzustellen, dass Leute auch Bock haben, sie zu konsumieren. Also wer macht das und wie geht ihr da ran?
Ja, voll. Das ist bei uns gerade die wichtigste Frage, weil je mehr Reichweite du natürlich hast und je mehr Nutzer, desto größer ist deine Verantwortung, auch Top-Inhalte zu bringen. Die Entwicklung war bei uns so ganz am Anfang, als wir das noch zu zweit gemacht haben, war das natürlich von uns selbst. Da war das auch noch absolutes Nebenprodukt, was man mal irgendwie auf YouTube angeschaut hat. Dann, als es größer wurde, haben wir Studenten reingeholt, die an ihren jeweiligen Universitäten auch als Tutoren gearbeitet hatten. Das heißt, wir haben dann quasi diese Due Diligence, die die Uni sowieso schon erbracht hat, übernommen und die Leute dann einfach reingeholt. Und dann über die Zeit, als es auch noch mal größer wurde, haben wir gesagt, wir müssen den Qualitätsmanagementprozess besser aufziehen, sodass wir wirklich garantieren können, dass alles richtig ist. Und dann haben wir auch angefangen, mit mehreren Iterationsschleifen im Team zu arbeiten, aber auch jetzt eine Lehrer-Community aufzubauen. Das ist tatsächlich gerade bei uns top aktuell, wo wir, ich glaube, 40 oder 50 super committete Lehrer in einer Slack-Gruppe haben, die uns einfach von vorne bis hinten unterstützen, dieses Wissensnetz aufzubauen, auch Inhalte reviewen. Und unser großes Ziel dabei, was wir jetzt auch bis Ende des Jahres umsetzen werden, ist, dass wir unsere Inhalte offiziell von Lehrern verified haben. Weil das ist natürlich die größte Autoritätsperson, sage ich mal, oder Personengruppe in dieser Branche.
Du hast gesagt, ihr habt erstmal mit YouTube-Videos angefangen und die sind ja, glaube ich, auch noch alle online. Also ich habe so ein paar mir gestern auch mal angeschaut und dann kam die App mehr oder weniger. Ne? Jetzt spielt aber grundsätzlich das Thema Social Media bei euch im Marketing-Mix ja mittlerweile also eigentlich die entscheidende Rolle, oder? Mhm. Also wie bewertet ihr das und wie viel Zeit und Energie fließt so in diesen kompletten Social Media-Auftritt?
Ja, das ist eine sehr geile Frage, weil das bei uns gerade auch ein aktueller Punkt ist. Also wir müssen sagen, Social Media hat eigentlich erst dazu geführt, dass unsere Brand in der Form auch so eine Traction bekommen hat in der Zielgruppe. Also wir sind ja gewachsen eigentlich als YouTube-Channel, weshalb wir auch bis vor, ich schätze mal so 1,5, 2 Jahre immer als YouTuber bezeichnet wurden, was wir eigentlich nie so gesehen hatten, aber macht natürlich Sinn, weil du hauptsächlich auf YouTube bist. Aber das hat dazu geführt, dass die Leute sich zu einer richtigen Community gebildet haben. Und das war halt geil, weil in dem Moment, als wir gesagt haben, wir launchen eine App, haben wir das nicht einfach nur im Hintergrund gemacht und wir haben gedroppt, sondern wir haben gesagt, ey, wir wollen euch auf den Prozess mitnehmen. Wir machen das zusammen mit euch. Es ist ja nicht so, dass wir ein Produkt entwickeln und dann hoffen wir, dass es jemand nutzt, sondern die Zielgruppe sagt uns, was sie braucht, wir bauen es und deswegen ist es so ein ganz Community-Ding. Und das ist auch was wir jetzt in Zukunft nochmal viel verstärkter fahren wollen und nicht nur eine Community in der Schülerschaft aufzubauen, was wir jetzt schon haben, sondern auch Lehrer und andere Stakeholder mit ins Boot zu holen, weil was wir jetzt gemerkt haben, gerade durch die Corona-Krise, ist, die Schulen in Deutschland sind ja überhaupt nicht digitalisiert und das ist ein riesiges Problem, es wurde offengelegt, es hat sich trotzdem nichts getan. Und jetzt geht es für uns darum, nicht das Feindbild falsch aufzubauen. Weil viele Schüler haben das Feindbild Schule inklusive Lehrer, was wir nicht so sehen, weil wir glauben, es gibt so viele committete Lehrer, die selber mit dem System festhängen. Deswegen haben wir gesagt, wir starten da eine Bewegung, aber wir nehmen alle mit in die Bewegung rein und das Feindbild ist das System an sich. Und das ist genau das Ding, um auch den Faden wieder zu deiner Frage zu finden, warum Social Media für uns so wichtig ist, weil wir dadurch eben alle diese Zielgruppen erreichen.
Ja, also ihr macht eigentlich da Marketing, wo auch die Zielgruppe wirklich ist. Und das klingt jetzt so profan, aber das haben ja immer noch super viele Marken nicht verstanden. Also es wird ja immer gerne viel Werbung gemacht, aber häufig auch an den falschen Stellen. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, okay, ihr habt die Leute abgeholt, das sind dann Schüler, die lernen da irgendwie gerne mit. Aber wie überzeugt ihr letztendlich die das Ding vielleicht bis zu einem gewissen Grad ja auch mitfinanzieren müssen und das sind die Eltern. Also ist das auch eine Zielgruppe, die ihr irgendwie gezielt ansprecht oder verstehen die das überhaupt, was ihr da macht?
Das ist eine so geile Frage, weil uns das gerade auch sehr stark beschäftigt. Also wir haben gemerkt, es gibt zwei Wege, das Ganze an die Zielgruppe Eltern zu bringen. Der eine ist wirklich direkt an die Eltern zu gehen und zu sagen, ey, wir sind ein cooles Lernprodukt, kauf das und gib es deinem Kind. Das ist auch ein Weg, den andere Anbieter vielleicht fahren. Für uns als Brand funktioniert das aber nicht, weil wir einfach wissen, wenn ein Kind ein Lernangebot von den Eltern bezahlt bekommt und die Message von den Eltern kommt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das Kind es wirklich nutzen möchte. Also allein von dem Message weg, selbst wenn das Produkt geil ist und du es haben willst, sobald es dir ein Elternteil vor den Latz wirft, sagst du eigentlich, was will ich damit? Und deswegen haben wir gesagt, der Weg muss immer über den Schüler erfolgen. Wir wollen erstmal wirklich die Schüler an die App gewöhnen, denen wirklich das geilste Angebot geben, was es gibt. Und dann sagen wir den Schülern selbst, ey, wenn ihr mehr wollt, dann fragt euch einfach eure Eltern, weil am Ende ist es Bildung und das ist es auch. Ne? Und deswegen geht die Message von uns aus gerade, und es wird auch so bleiben, immer über den Schüler.
Ich habe schon vor Wochen auf eurem Account, weil wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der kurzzeitig bei euch gearbeitet hat und so weiter. Grüße gehen raus an Matthias.
Yes.
Der mich schon mal auf Simple Club aufmerksam gemacht hat und bin dann auf den Instagram-Account gegangen und habe schon vor Wochen einen Post kommentiert, den ich relativ bezeichnend fand. Und es ist so ein Gerät aufgebaut mit, es ist so ein schwarzer Kasten und der hat oben so eine kleine Lampe dran. Es sieht aus dem 18. Jahrhundert und es ist ein Overhead-Projektor und ich weiß nicht, ob die Zuhörer wissen, was das ist. Ich glaube ja, denn das war auch ganz richtig bebildert in so einem Swipe, dass sich da eigentlich in den Schulen seit 1960 oder so nichts mehr verändert hat. Und egal, ob das jetzt eine Boomer-Generation ist, sag ich mal, die Millennials, wozu ich mich zähle, oder die Gen Z, alle kennen diesen Overhead-Projektor immer noch. Und das ist relativ bezeichnend, glaube ich, für wie digital unser Schulsystem ist oder wie weit es digitalisiert ist, nämlich irgendwie so gar nicht. Und das fand ich mega witzig. Also auch alle mal nachschauen. Ich verlinke den Post auch mal in den Shownotes. wieso braucht denn das, ganz naiv gefragt, wieso braucht denn das Schulsystem überhaupt so eine Art Revolution? Und ihr versteht euch ja so ein bisschen als Revolutionäre, finde ich. Mhm. So wirkt es auf jeden Fall auf mich.
Ja, also ganz wichtig zu sagen ist immer, gerade wenn so eine Message von einem digitalen Lernanbieter wie uns ausgeht, wir glauben nicht, dass Digitalisierung der heilige Gral für die Zukunft der Schule ist. Weil das ist das ganz plakative Beispiel, wenn du irgendeinen Scheißprozess digitalisierst, dann ist er immer noch Kacke halt digital. Aber woran wir glauben ist, man muss generell in Zukunft total überdenken, wie Schule überhaupt funktioniert und die eigentliche Zielsetzung auch überdenken. Schule, wie sie heute existiert, ist ja evolutionär entstanden. Und das ursprüngliche Ziel der Schule war ja damals der Status quo und das ist aber nicht mehr der Status quo von heute. Und jetzt muss man quasi einen Weg finden, gerade weil auch die Welt sich so stark verändert, ein Bildungssystem zu erschaffen, sowohl inhaltlich als auch was die Geräte angeht, als auch das System an sich vor Ort, was so flexibel ist, um auch in der Zukunft Schüler auf ihre eigene Zukunft vorzubereiten. Und wir glauben halt, dass digitale Lernmittel an bestimmten Stellen da riesigen Mehrwert bieten können. Beispielsweise glauben wir, dass, wenn man sich mal die Bildung 2030 vorstellt, ne, stellen wir uns mal vor, Zukunft der Schule, wie lernen Leute? Glauben wir fest daran, dass jeder Lernende irgendein Tool hat, ob das eine App ist oder was es auch immer bis dahin geben wird, was einem Wissen auf dem schnellsten Weg in den Kopf bringt. Und das wird in jedem System existieren müssen, weil das so die Grundlage für Bildung ist. Und wir haben uns dazu committed, genau dieses Tool zu bauen, was dir eben so schnell wie möglich Wissen in den Kopf setzt. Was wir aber eben nicht wollen, ist, das System für alles zu sein. Weil wir glauben, am Ende ist es ein ganzes Ökosystem von sowohl digitalen Tools als auch weiteren analogen Tools und auch eine Veränderung der Rolle der Lehrer selbst, um am Ende einfach so ein Gesamtbild zu erschaffen, was viel besser auf die Zukunft vorbereitet, als es jetzt der Fall ist.
Aber Alex, warum kriegt die Bundesregierung das denn zum Beispiel nicht hin? Weil am Ende ist ja Bildung immer noch vom Bund gesteuert, vorgegeben. Ne, wir haben ja, soweit mich nicht alles täuscht, immer noch zentrale Lehrpläne, also grundsätzlich, ne, um eine flächendeckende Grundbildung irgendwie in allen Ländern herzustellen. Wieso kriegen die das nicht geschissen? Also warum wird da so wenig für getan? Liegt das am Geld? Liegt das irgendwie an den Ambitionen? Sind die Leute da zu alt, die das entwickeln sollen? Also so ein bisschen, da jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, aber da müssen so ein paar junge Menschen ankommen und sowas entwickeln und irgendwie aus ihrer eigenen Motivation und aus ihrer eigenen Zielgruppe irgendwie heraus. Wieso machen die da nichts? Wieso kriegen die es nicht hin?
Das ist eine gute Frage, das stellen wir uns auch, aber ich glaube, wie so oft in der Politik, wenn irgendwas sich nicht bewegt, ist es so eine Kombination aus mehreren Dingen. Also ich glaube, zu pauschalisieren, dass es keinen dort oben juckt, ist falsch, wie immer. Weil wir kennen auch Leute, die dort sich wirklich krass engagieren, aber die hängen natürlich auch in diesem Konstrukt fest. Ich glaube, es ist eine Kombination einmal tatsächlich aus Leuten, die diesen Need vielleicht nicht so sehen, wie wir ihn sehen. Zweitens vielleicht, die das ganze Thema auch ein bisschen falsch verstehen, die eben denken, wenn wir sagen, wir müssen digitalisieren, dann denken die direkt an Whiteboards und dann ist damit die Lösung getan und dann sagen die als Gegenargument, ja, ein Whiteboard ändert ja nichts und dann sagen wir, ja genau, es ändert nichts, weil es auch nicht die Lösung ist. Also es ist ja nicht einfach so ein Schwarz-Weiß-Bild. Und ich glaube, das dritte große Problem ist einfach diese Systematik an sich, wie Dinge, wenn sie mal entschieden wurden, auch operativ umgesetzt werden müssen. Das beste Beispiel ist der Digitalpakt. Da sind Gelder vorhanden, also am Geld liegt safe nicht. Aber diese Gelder abzurufen ist so kompliziert und so schwierig, dass es fast unmöglich ist. Und unser Ansatz, wir haben nämlich lange überlegt, was kannst du denn tun, um da eben wirklich was zu bewegen, weil eine Option ist zu warten. Das ist keine Option für uns. Und die andere Option ist einfach zu sagen, okay, wir stoßen unsere eigenen Dinge an und versuchen so viel Druck auf dem Thema zu lassen und so oft mit Leuten auf der bestimmten Ebene zu sprechen, dass wir auch wirklich selber Lösungen anbieten können. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der effektivste Weg ist. Es wird lange dauern, aber unser Ziel dabei ist eben auch, dass du überhaupt etwas in die richtige Richtung veränderst. Und ich glaube, das ist auch die beste Zielsetzung, die du gerade im politischen Thema haben kannst, weil wenn du dir das Ziel setzt, okay, in 2 Jahren ist alles anders, dann wird es so ein bisschen schwer.
Aber weißt du oder sprecht ihr mit den Leuten vom Bund oder mit der Regierung auch mal? Also haben die euch auf dem Schirm? Sehen die euch kommen, sag ich mal? Also es kann ja auch durchaus sein, dass ihr schneller seid am Ende und die dann irgendwann zu euch kommen müssten und sagen, hey, ihr habt da irgendwie eine tolle Revolution im Bildungsbereich gestartet. Ich musste auch selber nochmal nachgucken, wer dafür in Deutschland gerade verantwortlich ist. Das ist Anja Karliczek, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, unsere Bundesministerin für Bildung und Forschung. Also, oder das wäre ja auch ein Dorobert-Fall im weitesten Sinne, ne? Also unsere Digitalministerin. Haben die euch auf dem Schirm?
Ja, die haben uns auf dem Schirm und wir tauschen uns auch öfter mal aus, auch mit verschiedenen Bundestagsabgeordneten von verschiedenen Parteien. Da geht es aber eher wirklich darum, auf dem Schirm an sich zu sein, weil was wir gemerkt haben, wir haben am Anfang sehr hart gepusht und auch sehr hart gesagt, okay, wir bauen gerne Lösungen, sagt uns einfach, was wir tun müssen, wir sind dabei. So, ne? Das Problem ist es halt, das ist nicht der Weg. Und was wir dann gemerkt haben ist, wir haben ein klares Bild davon, wie es sein soll. Wir ziehen es einfach selber durch, halten die entsprechenden Personen auf dem Laufenden. Und wenn irgendwann mal jemand mit dabei sein will, kann er gerne joinen. Aber anstatt jetzt darauf zu warten, dass die den Lead machen oder wer auch immer den Lead macht, sagen wir einfach selber, wir gehen den Lead in unserem Bereich und wer mitmachen will, gerne. Das ist dann auch für uns, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben so eine Kampagne gestartet, die für uns tatsächlich in dem Moment gar keinen Marketing-Hintergedanken hatte, also im Sinne von Produktverkauf, sondern es war für uns wirklich was. Wir haben so viele Nachrichten aus der Zielgruppe bekommen, so viele geile Vorschläge, wie die Schule der Zukunft aussehen kann. Und da ist einfach für uns das Ziel, ein Sprachrohr zu bilden, auch für die Zielgruppe. Ne? Weil wir haben diese Plattform, wo wir das Ganze auch öffentlich machen können.
Ja, und ich glaube, ihr habt da auch ein Momentum. Ne? Also ich denke, dass Corona, also kannst du ja auch gerne mal so ein bisschen entlang von Zahlen vielleicht begründen, wenn es dem entspricht. Aber Corona hat euch ja wahrscheinlich schon auch ein bisschen in die Karten gespielt in den letzten Monaten. Ja, auch das ganze Thema digitale Bildung hat wieder Fahrt aufgenommen. Leute diskutieren da aktiv drüber. Es gibt viele verzweifelte Männer und Frauen da draußen, die versucht haben, ihren Kindern irgendwie so ein bisschen Homeschooling-mäßig was beizubringen und da irgendwie neue Ansätze zu finden. Und sind da ja, und jetzt lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster, so wie ich das mitbekomme, weitestgehend alleine gelassen worden, auch so ein bisschen. Ne? Es gab ja auch irgendwie so eine Aufschrei in der Bevölkerung. Inwiefern hat denn das jetzt Chancen für das Prinzip von Simple Club nochmal eingeräumt? Also habt ihr das gemerkt?
Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. So? Genau, also für uns, das ist glaube ich ganz wichtig auch zu verstehen, es war jetzt kein Boost im Sinne von, das war dieser einen Moment in einem Jahrtausend, der eine Company komplett von 0 auf 100 skaliert. Also so war es nicht. Es war auf jeden Fall ein kleiner Boost. Was wir aber gemerkt haben, ist, in dem Moment, als die Schulen in Deutschland geschlossen wurden, das erste Mal, ich glaube März, April rum, da haben wir so gemerkt, okay, warte mal, wir haben eigentlich so ein Angebot, was wir auch jetzt als Hilfspaket rausgeben können, umsonst. Und dann haben wir gesagt, okay, für 5 Wochen, ich glaube, das war genau dieser Zeitraum dieser ersten Kommunikation, wie lange der Lockdown sein wird an Schulen und so weiter, geben wir einfach unsere komplette App umsonst raus. Und wir dachten, es kommen so ein paar hundert Schulen, die das anfragen. Am Schluss haben wir 1,9 Millionen Lizenzen rausgegeben und wir haben keine gepusht. Die wurden alle an uns, die wurden alle angefragt. Und das war, wir haben es mal umgerechnet, das war ein Gesamtwert von über 30 Millionen Euro. Also wenn man das wirklich mit dem Abo-Preis mal nimmt, den wir eigentlich anbieten. Also es war wirklich crazy. Und wir haben so viele Danksnachrichten dafür bekommen, aber man muss auch ehrlich sagen, im ersten Moment dachten wir, krass, geht voll ab. Und dann hat man so gemerkt, dieses Momentum wurde von keinem wirklich aufgenommen. Also das Einzige, was passiert ist, war, dass die Leute am Anfang ein bisschen drüber gesprochen haben. Es gab ein paar Meldungen in PR und so weiter, aber es gab eigentlich keine großen Changes. Und das war für uns jetzt nach dem Sommer so ein Trigger, wo wir gesagt haben, ey, warte mal, wir haben voll die Verantwortung, hier mal selber den Lead zu führen. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das zu machen.
Ja, auf jeden Fall habt ihr jetzt 1,9 Millionen neue Kontakte auch am Ende des Tages dadurch, ne? Oder überhaupt
genau, die Message. Genau, marketingseitig ist es natürlich tatsächlich eine interessante Zahl. Aber interessant auch zu sehen ist, wie viele dieser Schulleiter, weil wir aktiv gesagt, wir wollen nur an ganze Schulen rausgeben, da war es echt interessant zu sehen, wie viele auch abgewehrt haben mit dem Argument, dass sie Angst haben, ob sie es überhaupt annehmen dürfen. Und das war für uns auch sowas, wo wir dachten, krass, also als Startup hast du eigentlich diese 80-20-Mentalität. Ne? Du hast ein Problem, suchst die Lösung, die am effizientesten ist, und dann gehst du einfach den Weg. Und bei sowas ist die Lösung eigentlich, wenn es dich schon jemand anbietet, so offensichtlich, gerade wenn es umsonst ist, es war auch keine Abo-Falle. Also die ganzen Dinger sind ausgelaufen. Da wurde kein einziges Mal wurden Zahlungsdaten abgefragt. Und trotzdem gab es eben Leute, die so gesagt haben, ah, darf ich das? Richtig geil. Mhm.
Ja, ist eine interessante Frage. Weil am Ende ist Simple Club ja doch auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Also ihr seid ja keine gemeinnützige Veranstaltung.
Ne? Klar, ja.
Die Basisversion von der App ist ja kostenlos.
Mhm.
Kannst du noch so ein bisschen was zum Preismodell erklären, beziehungsweise wie ihr aktuell über welche Kanäle ihr Geld verdient? Also sind das nur App-Downloads oder was? Wo?
Genau, also wir haben gesagt, wir wollen das Modell von Spotify weitestgehend übernehmen, weil wir gesehen haben, okay, diese Bildung an sich soll zugänglich sein, ob du jetzt dafür zahlst oder nicht, weil sonst erschaffen wir so eine Zweiklassengesellschaft, was wir nicht wollen. Deswegen sind, glaube ich, über 2000 Videos zu allen möglichen Themen umsonst mit Zusammenfassungen in Kurzform und sowas. Das kann man alles, so ähnlich als würdest du googeln, findest du eben die Inhalte von uns auch in der App. Und dann haben wir gesagt, für Leute, die eben mehr Unterstützung benötigen in einigen Fächern oder vielleicht auch mehr Komfort beim Lernen haben möchten, gibt es auch individuelle Lernpläne. Und das ist eigentlich so unsere große Vision. Du gehst in eine App rein, die App weiß ganz genau, auf welchem Wissensstand du bist und sagt dir dann den Weg zu deinem Wissensziel. Also die weiß ganz genau, wer du bist, was du kannst und formt dann einen Lernplan, der perfekt auf dich passt. Und dieses Feature haben wir entwickelt. Das heißt, du gibst einfach das Thema und Datum der Klausur ein und dann dauert so 5 Sekunden und dann wird dir ein Lernplan erstellt, der wirklich bis zum Datum der Klausur alles genau aufteilt, sodass du jeden Tag siehst, was du tun musst. Und da haben wir gesagt, das ist so ein Komfort beim Lernen, das ist dann ein Premium-Feature und das können sich Leute eben freiwillig holen. Und da haben wir gesagt, wir wollen unbedingt deutlich günstiger als die Nachhilfe an sich sein. Also sind wir jetzt, es gibt so 3 Laufzeiten, je nachdem, wie lange du dabei sein willst, 1 Monat, 6 Monate oder 12 Monate, und es bewegt sich im Durchschnitt bei um die 10 Euro im Monat.
Mhm. Was kostet denn so eine Nachhilfestunde jetzt im Vergleich?
Kommt drauf an, ob sie gut oder schlecht ist, aber in vielen Fällen kostet eine Nachhilfestunde schon um die 15 Euro. Und wenn du 4 Monate davon hast, da bist du halt echt gut dabei, wenn du es dann nochmal aufs Jahr hochrechnest.
Warst du denn eigentlich selber damals gut in der Schule?
Nico und ich waren tatsächlich beide relativ gut, also vor allem in Mathe, deswegen haben wir auch damit angefangen.
Ah.
Aber man muss eben dazu sagen, wir haben halt immer so einen effizienten Weg gefunden. Und ich glaube, das ist auch so dieser Grundsatz von Simple Club, der dann da reingeflossen ist. Wir wollen eben dafür sorgen, dass Leute alles verstehen, aber auf dem effizientesten Weg, sodass sie eben nicht diesen Struggle haben und nicht da sitzen müssen und stundenlang pauken müssen und ihre Freizeit wegwerfen, sondern indem es einfach wirklich so ein intelligenter Weg ist.
Tüdelüm, nochmal eine ganz kurze Werbeunterbrechung an dieser Stelle, und zwar für BookBeat. BookBeat ist eine Online-Bibliothek mit über 10.000 Hörbüchern. Und das Hörbücher-Game hat bei mir einen ganz neuen Stellenwert eingenommen, seit ich jetzt den Weg zwischen Hamburg und Köln immer mit dem Auto fahre. Und das sind genau irgendwas zwischen 4 und 4,5 Stunden, manchmal sogar 5, wenn der Hund eine Pinkelpause braucht und ich auch. Aber da schafft man ganz entspannt ein Hörbuch. Und deswegen habe ich auch ein paar Empfehlungen für euch an dieser Stelle, die ich euch nicht vorenthalten will. Das erste Hörbuch, was ich überhaupt jemals von BookBeat gehört habe, war Sophie Passmann, Alte weiße Männer. Und bevor jetzt alle männlichen Podcast-Zuhörer die Ohren zuklappen, nee, es ist wirklich toll. Es ist, glaube ich, mittlerweile eins meiner Lieblingsbücher. Ich finde, das muss jeder gelesen haben. Ich will, dass ihr das alle lest. Es ist so unfassbar gut und es ist einfach, ja, die Definition von modernem Feminismus auch so ein bisschen. Sophie Passmann interviewt ganz viele vermeintliche alte weiße Männer, unter anderem Kai Diekmann, der Ex-Chef von der Bild und so weiter. Also auch wirklich so Alpha-Tierchen. Und die Schreibe ist hilarious. Also es ist wirklich unfassbar unterhaltsam, unfassbar lehrreich. Ja, es hat meine Sicht auf die Dinge irgendwie auch nochmal komplett verändert. Zweite Empfehlung ist Frau sein von Meli Kiyak. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Die
ja, über die Entwicklung ihrer eigentlichen Weiblichkeit spricht. Und das ist am Anfang ein bisschen zäh und ein bisschen langatmig und ich war auch kurz davor, wieder auszumachen. Aber dann hat es mich doch gecatcht und dann fand ich es unfassbar interessant, wie sie als, ja, die in einer anderen Kultur groß wird, Weiblichkeit empfindet und wie sie auch da so ein bisschen sozialisiert wird und so weiter. Und wieder ihr Vater da eine Rolle spielt und irgendwie ihre ganze Familie und auch diese Auswirkungen von außen und studieren in einer anderen Stadt und la la la. Und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich habe es auch noch nicht komplett durchgehört. Ich bin bei 60% circa. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Aber das kann ich euch auch zu 1000% empfehlen. Das hat richtig Bock gemacht. Und oder macht bis dato Bock. Auch für BookBeat gibt es natürlich die Möglichkeit, das erstmal umsonst zu testen. Das könnt ihr machen auf www.bookbeat.de/babygutbusiness und bekommt einen Monat gratis. Danach kostet der ganze Spaß 9,99 € im Monat. Aber ganz ehrlich, Leute, das lohnt sich. Also egal, ich habe dadurch echt wieder angefangen, auch mehr Bücher zu konsumieren im Sinne von zu hören an der Stelle natürlich. Das macht es einem sehr, sehr leicht, auch wenn man nicht am Screen ist. Ihr sollt natürlich weiterhin Babygut Business hören, ganz klar, aber hört euch auch mal ein Hörbuch an. Denn das ist echt nochmal eine andere Form der Unterhaltung. Und wer irgendwie das Geld für Netflix hat, der muss es meines Erachtens auch für Bücher haben. Und ja, deswegen probiert es gerne mal aus. Der ein Monat ist gratis. www.bookbeat.de/babygutbusiness. Ich habe das gestern mal so ein bisschen weitergedacht und du hast ja schon gesagt, ihr habt irgendwie, ne, das größere, die große Vision ist ja irgendwie auch vielleicht so zu werden wie Spotify. Und ich weiß nicht, wenn man dann irgendwann darüber nachdenkt, dass die App dich ja auch sehr gut kennt und irgendwie alles über dich weiß und weiß, dass welche Lernerfolge du so erzielt hast und denkt ja wahrscheinlich auf Basis von KI schon ins nächste Schuljahr und basierend auf deinen Talenten und deinen Schwächen kennt die App dich nachher besser als du selber. Macht es vielleicht in Zukunft, das ist natürlich jetzt ein bisschen dystopisch gedacht, wenn man so will, den Beruf des Lehrers irgendwann mal überflüssig? Also ist das denkbar? Schon, oder?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der Beruf des Lehrers wird tatsächlich noch viel geiler, als er jetzt ist, weil unser Endbild ist, dass diese reine Wissensvermittlung, die ja aktuell in der Klasse stattfindet vor 30 Leuten, ein Lehrer versucht irgendwie jeden zu erreichen, was ja faktisch unmöglich ist bei 30 Leuten vor dir, dass dieses Ding einfach effizienter gelöst wird durch solche Tools wie uns oder auch andere, die es dann in Zukunft noch geben wird. Aber die Rolle des Lehrers vor Ort dann auch dazu genutzt werden kann, wirklich mit diesem Wissen zu arbeiten, Projekte umzusetzen, die vielleicht auch wirklich echte Probleme in der Welt sind. Wir haben durch die letzten Jahre so viel Kontakt auch zu Schülergruppen gehabt, die irgendwelche Projekte umgesetzt haben. Und wir haben so oft gesehen, wie viel Potenzial dahinter steckt. Das sind echt so clevere Leute, teilweise 14 Jahre, 15 Jahre alt. Und wenn du die mal vor echte Probleme setzt, mit dem Wissen, was sie schon haben, und das geleitet von einer Mentorenfunktion, ich glaube, das kann echt einen richtigen Impact haben.
Jetzt werbt ihr ja auch so ein bisschen damit, dass Inhalte, und du hast es jetzt gerade irgendwie auch schon gesagt, in relativ komprimierter Form vermittelt werden, dass man einfacher und schneller lernt, deswegen irgendwie mehr Freizeit hat und so weiter. Und Microlearning ist ja auch gerade irgendwie ein Trend. Ja? Ich weiß das so genau, weil ich war für das Microlearning-Programm bei TikTok angefragt.
Ach krass.
Und nice. Ja, war da auch relativ weit in den Verhandlungen. Hab mich daran auch probiert und bin als 29-Jährige so ein bisschen daran gescheitert, einfach weil ich kein Creator bin. Ne? Also ich hab gedacht, ach ja, so ein TikTok, ein bisschen Inhalte vermitteln, meine Themen kann ich ja sowieso und ach, da in 15 Sekunden mal eben sowas runterbrechen, das schaffe ich ja. Ich mache ja auch eine Insta-Story, wo ich immer den Erklärbär spiele, so blöd gesagt. Ich bin tatsächlich dran gescheitert, weil ich fand das überhaupt nicht einfach, weil der Qualitätsstandard da draußen auch schon so hoch war, auch bei 15 Sekunden, was man vielleicht gar nicht so gemeint hat von Anfang an oder ich nicht so empfunden habe. Und habe mir halt sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht. Ne? Was macht das mit so einer Zielgruppe? Ist das überhaupt eine gute Entwicklung? Sollte das so sein, wenn die Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird und immer schneller Informationen vermittelt werden und immer komprimierter? Ich weiß nicht, kollidiert so ein digitales Bildungsangebot, das ja dann doch irgendwie bei euch noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Also ich habe jetzt keine Lesson bei euch mal gemacht in der App, aber irgendwie so mit dieser schnelllebigen Social Media Landschaft, oder siehst du da eher Potenziale? Also kann man überhaupt digital auf so einem kurzen Weg gut lernen? Weil die Aufmerksamkeitsspanne gefühlt von der Boomer bis zur Gen Z rapide, linear nach unten geht. So.
Ja.
Ich habe irgendwo letztens gelesen, wir könnten uns alle angeblich auch nur noch, und die Quelle müsste ich jetzt nochmal raussuchen, 40 Sekunden am Stück konzentrieren. Ach, das war in The Social Dilemma. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, die Doku.
Nee, wollte ich
noch gucken. Auf Netflix. Musst du dir unbedingt angucken. Also, dass man wirklich nur noch so 40 Sekunden wirklich konzentriert auf ein digitales Angebot starren und aufnehmen kann. Wie sind da so eure Erfahrungswerte aus der App? Also, wie lange bleiben die Leute vielleicht da drin? Na, ich meine, die Zahlen sprechen ja für sich.
Das ist so geil, weil inzwischen können wir es halt mit Zahlen belegen. Wir dachten nämlich am Anfang auch, oh shit, ey, wenn du jetzt ein 10-Minuten-Video mal hast, ausnahmsweise, bleiben die Leute wirklich bis zum Ende dran? Und dann haben wir einmal in die Zuschauerbindung geschaut und es zeigt sich, okay, die bleiben halt wirklich bis zum Ende dran. Und dann haben wir auch mal eine Umfrage gemacht und auch mit, also wir callen auch regelmäßig mit Schülern einfach, um so ein bisschen näher an der Zielgruppe dran zu sein. Und da war das Feedback, was wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, die meisten gucken halt jedes Content-Piece von uns zu Ende, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, was in der Klausur drankommt. Das heißt, ich glaube, gerade bei uns ist so ein Zusatzeffekt, der beispielsweise auf TikTok oder anderen auch vielleicht Edutainment-Formaten nicht vorhanden ist. Du hast halt diesen Druck, dass du wirklich vollständig lernen musst, damit du in der Klausur auch wirklich eine gute Note bekommst. Und ich glaube, das spielt uns so ein bisschen in die Karten. Was wir aber auch gemerkt haben ist, und deswegen haben wir jetzt auch diesen Algorithmus gebaut und arbeiten immer mehr in Richtung KI, es macht keinen Sinn, 10 Minuten oder 5 Minuten Videos vorzuproduzieren zu jedem Thema und am Ende jedem gleich auszuspielen. Es gibt Anbieter auch international, die dann so einen Algorithmus drauflaufen lassen, der dann wenigstens entscheidet, welche Videos nacheinander kommen, also ne, in welcher Reihenfolge. Wobei wir auch glauben, das ist eigentlich gar nicht so wirklich die Innovation, weil das kannst du auch redaktionell lösen. Was aber wirklich die Innovation ist, ist zu sagen, diese Videos sind gar nicht fertig, sondern in dem Moment, wo sie angefragt werden, werden sie erst erstellt. Und zwar auf Basis dessen, was du in diesem Moment brauchst. Und das ist das, worauf wir hinarbeiten. Wenn du jetzt beispielsweise zwei Schüler hast, der eine hat Ableitung verstanden, der andere noch nicht, dann erklärst du natürlich dem einen Schüler, der Ableitung schon verstanden hat, vielleicht nur die Wiederholung und seine Section ist 30 Sekunden lang. Und dem anderen erklärst du es aber vielleicht 10 Minuten, aber er bleibt auch dran, weil er ja das Wissen noch nicht hat. Und dann ist eigentlich nur noch die Challenge, das so unterhaltsam und irgendwie anschaulich zu machen, dass diese 10 Minuten auch durchgehalten werden.
Mhm. Jetzt wirst du ja sicherlich als Gründer, sage ich mal, schon deine Erfahrungen damit gemacht haben und ich denke wahrscheinlich mir auch beipflichten. Es gibt ja ganz viele Sachen, die in der Schule nicht gelehrt werden. Ja, also ich konnte irgendwie am Ende, ich war zum Beispiel sehr, sehr schlecht in Mathe und war irgendwie immer so ein Sprachentalent, in Anführungszeichen. Also ich hatte Englisch- und Deutsch-Leistungskurs und Bio fand ich irgendwie auch noch ganz cool. Hatte dann da irgendwie Grundkurs und konnte dann, weiß ich nicht, die Evolutionstheorien von Darwin und keine Ahnung wem runterbeten und in Mathe noch viel schlimmer irgendwelche statistischen Herleitungen machen, die ich nie wieder gebraucht habe. Und ich glaube, das kennt jeder. Ja? Also das Wissen, was man in der Schule teilweise vermittelt bekommt, geht so differenziert in die Tiefe bei manchen Sachen und gewisse andere Sachen, sowas wie, weiß ich nicht, Steuern, Unternehmensgründung, Finanzen, Versicherungen, was braucht man da überhaupt, um Deutschland zu überleben? Ja? Altersvorsorge, all das sind Dinge, die lernt man ja nicht in der Schule. Wie schätzt du das persönlich ein? Bereitet die Schule, so wie sie jetzt ist, entlang der Lehrpläne, die wir so haben, Schüler oder Kinder wirklich auf das Leben vor?
Absolut gar nicht. Also null. Ich glaube, man kann auch da eine Unterscheidung treffen. Das eine sind solche Themen wie Steuererklärung, irgendwelche finanziellen Themen, die du im Privatleben brauchst. Das sind wahrscheinlich so Grundlagen, die vor allem den Status quo darstellen, weil wer weiß, wie sich das noch in ein paar Jahren entwickelt wird und welche Prozesse da geben wird. Und das andere sind so die Kompetenzen, die vermittelt werden müssen, die auf die Zukunft vorbereiten, wo man aber zugeben muss, dass es echt schwer ist, das zu designen, weil du keine Ahnung hast, wie sich die Welt entwickeln wird in ein paar Jahren. Was aber, glaube ich, safe sein wird, ist, du wirst auf jeden Fall deutlich mehr auf Innovation ausgebildet sein müssen in Zukunft, als auf ein Referat auswendig lernen oder irgendein Gedicht auswendig lernen. Das ist halt totaler Schwachsinn. Klar, ich meine, irgendwie bestimmte Dinge zur Allgemeinbildung solltest du wissen und ich bin auch voll on board, dass du einfach in der Schule auch einen bestimmten Grundsatz an Allgemeinbildung vermittelt bekommst. Aber selbst das muss ja aktualisiert werden. Es kann ja nicht sein, dass das immer noch das Gleiche ist, was wir vor 50 oder 100 Jahren gelernt haben.
Mhm. Ja, also zwecks Allgemeinbildung muss ich jetzt so retrospektivisch sagen, hätte ich in Erdkunde, Politik und so weiter ein bisschen besser aufgefasst, das habe ich halt gehasst.
Ja, gib mir
du
auch
kriegst so. Halt nie wieder die Allgemeinbildung oder so eine umfassende Allgemeinbildung auf dem weiß ich nicht, Silbertablett serviert. Ne? Das muss man jetzt alles, wenn man sich politisch bilden möchte, alles wieder in mühevoller Kleinarbeit googeln und im Selbststudium lernen, wenn man so will. Ja, aber mein, nachher ist man immer klüger, ne?
Ja.
Jetzt ist ja eines der größten Vorurteile älterer Menschen, sage ich mal, die Sorge um die mentale Gesundheit der jungen Zielgruppe, ja, dass die immer alle nur vom Bildschirm hängen, dass man, weiß ich nicht, gar nicht mehr unterscheiden kann zwischen echtem und digitalem Leben und was macht das mit den Leuten? Sind die eigentlich irgendwie alle auch ein bisschen kaputt, weil sie sich untereinander so viel vergleichen und dann noch diese ganze Filtermentalität und es ist ja alles gar nicht mehr echt und fake und jeder trickst und so weiter. Brauchen wir deiner Meinung nach vielleicht auch so ein Fach wie Medienkompetenz? Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Teil bei euch ist. Aber sollen Kinder, blöd gesagt, so vom Grundschulalter schon vorm iPad hängen? Oder, also weißt du, wie bringt man denen bei, dass es natürlich cool ist, am iPad vielleicht mit Simple Club in Zukunft zu lernen, aber das auch zu gewissen Zeiten mal wieder wegzulegen und präsent zu sein im Hier und Jetzt?
Ja, also ich glaube, da kommen mehrere Themen zusammen. Das eine ist, ich glaube, man darf auf jeden Fall nicht diese Kritik, sage ich mal, der älteren Zielgruppe immer eins zu eins übernehmen, weil es ja schon in jeder Generation so war, dass das, was die Neue macht, scheiße ist. Aber wenn man das mal beiseite nimmt, also quasi diesen Filter mal ausmacht, dann gibt es natürlich berechtigte Kritik daran, dass kleine Kinder vielleicht zu viel an solchen Geräten hängen und solche Angebote wie wir möglicherweise zu sehr dafür sorgen, noch einen größeren Incentive zu bilden, das mehr zu nutzen. Was wir aber auch gemerkt haben ist, also einerseits ist es ein generelles Systemding, wo du sagst, okay, für welchen Bereich deckst du das ab? Und wir wollen mit beispielsweise unserer App auch überhaupt nicht soziale Kontakte ersetzen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Schulen in Zukunft auch nicht sagen, okay, jeder braucht ein Gerät, jeder lernt von zu Hause aus, das ist das Einzige, was wir machen, sondern dieser soziale Aspekt einer Schule ist ja verdammt wichtig. Das ist ja einer der Grundbausteine, warum ein Mensch sich auch so entwickelt, wie er sich entwickelt. Deswegen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, das beizubehalten. Und ich glaube auch, dass Menschen intrinsisch dieses Bedürfnis haben, wenn sie irgendwie merken, okay, warte mal, ich hänge nur noch zu Hause am Laptop rum. Vielleicht nicht bei kleinen Kindern, weil die es noch nicht raffen. Aber ich glaube, gerade wenn du so wirklich eigenständige Entscheidungen treffen kannst, das beweist auch so ein bisschen diese gestiegene Anwesenheitsquote an Universitäten durch Corona-Krise, weil manche Studenten halt sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr, nur von zu Hause aus zu lernen. Ich will mal wieder Menschen sehen und in die Uni gehen und da mal den normalen Alltag haben. Ich glaube, das kann man ganz gut engineeren und wirklich von vornherein auch sich mit überlegen in diesem ganzen Zuge der Verbesserung. Und um den Kreis zu schließen, ich glaube auch, dass es genau diese Verantwortung ist von einem Anbieter wie uns oder anderen, wenn wir so einen Weg gehen wie Digitalisierung, dass wir auch mitdenken, dass der soziale Aspekt mindestens genauso wichtig ist.
Ja, und nochmal, um auf das Thema davor zurückzukommen, ist jetzt gerade so Ding, was mir spontan einfällt. Ihr habt ja auch, weil ihr eben nicht an diese Lehrpläne so krass gebunden seid, könntet ihr ja auch so ein Zusatzangebot irgendwann mal anbieten, das eben, weiß ich nicht, Medienkompetenz vermittelt oder irgendwie einen Grundkurs im Gründen für junge Leute. Ich meine, du hast ja auch irgendwie mit 19 oder so das Simple Club ins Leben gerufen, wusstest wahrscheinlich auch nicht so, welche Rechtsform ist da richtig, welche Versicherungen brauche ich da als rein digitales Unternehmen. Ich habe so ein bisschen Angst manchmal, wenn ich mir diese Digitallandschaft oder auch so diese Gründerlandschaft in Deutschland so angucke, dass Europa da halt und auch Deutschland total abschlägt. Hm. Ja, also dass wir das einfach überhaupt nicht fördern und diese Förderung bringt nichts, wenn du und du machst es ja auch, ne, bist ja auch ein bisschen, ein großer Teil deines Social Media Daseins ist ja auch zu motivieren und zu animieren und so, also ne, ich verlinke auch Alex Accounts nochmal, könnt ihr gerne mal reinschauen. Schaut euch das einfach mal eine Woche an, also es wirkt auch auf mich immer noch sehr motivierend häufig, weil er so viel arbeitet nach außen. Ich habe auch eine To-Do-Liste von dir, die wollte ich eigentlich auch noch vorlesen, das habe ich gar nicht mehr gemacht. Das spreche ich nachher noch ein. Eine typische Alex Giesecke To-Do-Liste auf Instagram, fand ich auch sehr charmant, dass das halt einfach irgendwie, das muss jetzt, damit wir das doch irgendwann schaffen, so im Wettlauf mit China, Russland und USA, muss das halt schon in der Schule passieren. Also glaube ich, anders ist es nicht mehr möglich.
Das ist auch echt ein verdammt wichtiger Punkt. Ich glaube, diesen Druck, den sind sich einige gerade auch aus der Politik nicht wirklich bewusst. Also wir sehen es auch in den Investments, die im Education-Tech-Bereich getätigt werden auf der Welt. Da gibt es so eine krasse Chart, die einfach zeigt, der Vergleich zwischen europäischen Investments, Investments in China, Amerika und so weiter. Und das ist wirklich erschreckend, wie weit Europa zurückliegt. Also nicht nur Deutschland, sondern Europa im Gesamten. Und ich glaube, wie du sagst, wir müssen da wirklich auch ordentlich nachlegen und auch proaktiver denken. Das kommt dann immer wieder zurück, auch so ein bisschen auf diese deutsche Mentalität, erstmal die Rahmenbedingungen zu klären, bevor man die Idee angeht, was immer die falsche Reihenfolge ist, um etwas zu bewegen. Und das ist, glaube ich, auch der größte Hebel, wo man wirklich auch in der Mentalität etwas ändern muss. Wir müssen vorausdenken und sehen, okay, wir haben hier verdammt großes Potenzial. Wir haben hier so viele Talente, nicht nur in Deutschland, in ganz Europa, die gefördert werden müssen. Und wir sollten es ums Verrecken nicht hinkriegen, diese Talente so zu bremsen, nur weil das System so ausgelegt ist, dass sie nicht gefördert werden können.
Ja. Jetzt stehst du ja, ich habe das gerade schon ein bisschen angedeutet, ja auch als Figur mit deinem Geschäftspartner, wobei du, würde ich schon sagen, noch so ein bisschen mehr, du bist so die Rampensau von Simple Club, würde ich mal behaupten, im Mittelpunkt deines eigenen Unternehmens. Ne? Du teilst dann irgendwie Insights aus eurem Arbeitsalltag und hast ja auch irgendwie eine starke Community, wenn man sich das, ich kann das ja nur entlang von KPIs beurteilen, ja, ich sehe ja nur das Engagement und so weiter, aber ich glaube, die ist relativ strong und gibt's ja auch mal ein paar private Einblicke. Wie siehst du das? Brauchen Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, angeknüpft an die Frage davor, zukünftig auch mehr Role Models, also neben Bildung, so Leader, die irgendwie aktiv Corporate Influencing ja auch betreiben. Du bist ja am Ende ein Corporate Influencer in deiner eigenen Company. Wie wichtig ist das für die Zukunft, um da irgendwie, weiß ich nicht, ein Vorbild zu sein?
Ich glaube, das ist extrem wichtig. Zumindest glaube ich, dass es einen riesigen Impact hat, wenn du es machst. Also wie du sagst, wir haben auch aktiv definiert, dass wir Corporate Influencer sind von unserer eigenen Company. Das heißt, wir haben die Hauptmarke Simple Club und wir haben Nebenmarken wie Nico und mich, die eigentlich nach außen hin gleich wirken sollen. Ich rede vielleicht nur ein paar Mal lauter, das ist der Eindruck. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Nebenmarken, die auf die Hauptmarke einzahlen, wie Influencer, die selbst vielleicht mit Simple Club lernen. Also das ist was wir gerade dazu bauen. Aber um auf die eigentliche Frage einzugehen, ich glaube, Menschen folgen Personen und deren Glaubenssätzen. Und ich glaube, es ist deutlich effektiver, als wenn Menschen einem Logo folgen. Und das ist so ein Grundsatz, den wir auch sehr stark leben. Wir wollen persönlich für die Zukunft der Bildung stehen und wir wollen persönlich auch wirklich etwas bewegen. Das ist ein Moment gewesen, wo wir gemerkt haben, das war, glaube ich, vor 2-3 Jahren, Simple Club funktioniert eigentlich nur, weil das eigentliche System versagt. Und das ist was, das ist ein Dilemma. Wir wollen später nicht unseren Kindern erzählen, dass wir mal eine Firma aufgebaut haben, weil wir die Fehler eines Systems ausgenutzt haben und je schlechter das System war, desto besser haben wir funktioniert. Sondern wir wollen halt das eigentliche System mit verbessern. Und wenn du so eine Motivation hast, glaube ich, dass das nochmal eine ganz krasse Traction auf dein Unternehmen mitbringt. Und am Ende geht's ja auch nicht nur darum, das Unternehmen voranzubringen, sondern, also wie du sagst, natürlich ist Simple Club ein gewinnorientiertes Unternehmen. Wenn es nicht so wäre, wäre es auch kompletter Bullshit, weil dann hätten wir das eigentliche Ziel verfehlt von einem Unternehmen. Aber ich glaube, dass worum es eigentlich geht, ist die Frage, was bewegst du damit wirklich? Und das mit Personen zu verknüpfen, die vorne dran stehen, ich glaube, das hat echt einen riesigen Einfluss.
Ja, was bewegt man, aber auch welches Problem löst man auf der Welt? Ne? Also ja, ich habe immer ganz viele Leute in meinem Netzwerk und auch in meinem privaten Umfeld, die sagen, hey, ich würde mich auch total gerne selbstständig machen und irgendwie was gründen. Aber oftmals beobachte ich dabei die falschen Motivationen und das ist die reine Gewinnorientierung und dann schon der Exit so am Ende. Deswegen habe ich dich auch ein paar Mal so ein bisschen zwischen den Zeilen fragenmäßig gefragt, so ja, sprecht ihr auch mit dem Bund und wollt ihr das vielleicht mal verkaufen und so, aber Gestand gehalten.
Aber ganz kurz, um da nochmal reinzugehen, ich glaube, das ist jetzt unternehmerisch auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also gerade wir haben echt merken müssen, bei Fragen durch Journalisten vor allem auch, dass dieser gewinnorientierte Aspekt oftmals entgegen dieser Wertschöpfung stand. Also zumindest in der Außenwahrnehmung. Dann waren so Fragen, ja, okay, ihr helft Schülern, das heißt, ihr macht schon was Soziales eher. Ne? Dann sagen wir, ja, wir helfen Schülern, also wir glauben schon, dass wir da irgendwie einen sozialen Beitrag zu leisten. Natürlich ist es auch eine Company. Und dann so, ach so, ihr verdient damit Geld, dann ist ja nichts mehr Soziales. Und wir so, ja, per Definition vielleicht nicht. Aber eigentlich steht es ja nicht im Wege, sondern ich glaube, wenn du ein Unternehmen richtig aufbaust, darf es niemals in erster Linie darum gehen, irgendwie rich zu werden oder wirklich nur diese finanziellen Motive, die du es gerade genannt hast, auf Exit zu optimieren. Natürlich funktioniert das, ne? Aber ist es nicht so unsere Denke, sondern vielmehr, was ist der Wert, den du schaffen kannst, welche Probleme löst du wie gut für wie viele Menschen und dann ist eigentlich nur noch deine Verantwortung, ein Geschäftsmodell zu bauen, was für alle Seiten Sinn macht und dann ist Geld die logische Schlussfolgerung aus deiner ganzen Arbeit. Und ich glaube, das ist so das Framework, was dich auch langfristig glücklich macht.
Ja, ich glaube auch, dass es durchaus wichtig ist. Ich habe mal einen Podcast mit Sarah Nuru gehört, die mit ihrer Schwester zusammen einen sehr nachhaltigen Kaffeeanbau in Afrika fördert, wo ihre Wurzeln liegen und so weiter. Und sie hat wohl auch schon öfter dieses Vorurteil gehört, ja, aber ihr erwirtschaftet damit ja jetzt irgendwie auch die und die Gewinne, weil sie ist da super erfolgreich mit. Sie macht diese Model-Geschichte gar nicht. Sie ist so eine Ex-Germany's Next Topmodel Kandidatin auch gewesen. Oder sie hat es, glaube ich, sogar gewonnen. Und sie hat auch gesagt, ja, aber da würde ich doch was falsch machen. Alle Seiten müssen doch was dran verdienen. Und nur so kann auch das Unternehmen irgendwie nachhaltig bestehen bleiben, wenn alle Seiten fair bezahlt werden. Und natürlich gehört damit auch eine gewisse Gewinn oder gehört dazu eine gewisse Gewinnorientierung. Also ich finde das auch überhaupt nicht verwerflich, sondern relativ gesund auch. Hm.
Ja, und du kannst auch beispielsweise wollen wir Simple Club auf die ganze Welt bringen. Wir könnten das gar nicht, wenn wir nicht von Anfang an so wirtschaften würden, dass wir die Mittel dazu hätten. Weil am Ende ist natürlich Cash immer King. Also du kannst natürlich nur wachsen, wenn du die Mittel dazu hast. Und ich glaube eben, wie gesagt, das ist so ein Ding, wenn du es richtig aufbaust, dann führt das eine zum anderen. Wir helfen mehr Menschen, dadurch verdienen wir quasi mehr Geld, was wir wiederum besser investieren können, um noch mehr Menschen zu helfen. Und dann hast du einen geilen Kreislauf.
Mhm. Abschließende Frage, Alex. Du hast jetzt gerade schon das Wort Glaubenssatz einmal fallen gelassen. Wenn man so ein bisschen auf Instagram guckt, was ihr so macht, dann habt ihr natürlich auch ein tolles Leben jetzt als Gründer. So, ihr seid viel am Reisen. Team-Meetings finden auf einmal nicht mehr irgendwie so im Büro statt, sondern auf Ibiza. Und da fliegt man dann mit dem Hubschrauber hin. Also ihr könnt das jetzt gerne alle mal anschauen. Das ist schon auch so eine Traumwelt, die da mitverkauft wird. Was ist denn so dein Glaubenssatz? Hast du einen, der dich da so die letzten Jahre durchbegleitet hat oder der dich irgendwie, weiß ich nicht, auch manchmal wieder motiviert, sag ich mal?
Ich glaube, ich habe mehrere. Ich glaube, das sind aber nicht solche auswendig gelernten Sätze, wo ich jetzt sage, das ist der eine Satz, sondern je nachdem, in welcher Situation man steckt, ist es einfach dieser, ein Glaubenssatz ist ja weniger ein ausformulierter Satz, wenn du es wirklich auf psychologischer Ebene betrachtest, sondern eher so ein Magnet in eine bestimmte Richtung. Je nachdem, was passiert, triggert das eine Reaktion von dir. Und wir hatten, also du hast es gerade geil gesagt, jetzt natürlich haben wir für Teammeetings beispielsweise andere Mittel als vor 2 Jahren. Und für Instagram zeigen wir es natürlich auch ein bisschen. Das klingt jetzt voll weird. Schaut euch bitte mal Instagram an, das ist nicht so schlimm.
Sorry, ich muss kritisch fragen.
aber ich glaube, oder anders gesagt, wir hatten halt in den letzten gerade 3 Jahren so extrem harte Situationen. Wir waren 2-mal kurz davor, wirklich insolvent zu gehen. Und einmal war es auch extern, bestimmt hatten wir eine Situation im Hintergrund, das war ein ganzer Rechtsstreit, das war echt unangenehm und hat uns eine Menge Geld gekostet, davon hat auch nie jemand so wirklich mitbekommen. Und ich glaube, genau diese Situationen prägen einen und formen diese Glaubenssätze. Und wenn man das mal zusammenfasst auf eine Sache, kommt es wahrscheinlich am Ende auf diesen Glaubenssatz hinaus, egal was dir passiert, egal wie scheiße diese Zeit ist, und das klingt so ultra plakativ, aber es ist halt immer so, es formt halt so krass deine Zukunft. Also wir sind so unfassbar dankbar für diese 3-4 Momente, wo wir wirklich da standen. Wir hatten fast einen Nervzusammenbruch, ohne Witz, das sind diese Momente, wo du abends im Bett liegst, keiner sieht das, du bist kurz vorm Heulen, weil du denkst, scheiße ey, du hast 30 Mitarbeiter, die hier für dich arbeiten, du hast ihre Familien und die Verantwortung für die und du weißt nicht, wie es weitergeht und genau diese Momente formen deinen Charakter so unfassbar, weil du dann eben die 2 Möglichkeiten hast, entweder du lässt das Ganze mit dir machen oder du findest einfach verdammt nochmal eine Lösung und dann kommst du aufs nächste Level.
Mhm. Das wäre jetzt eigentlich das Ende gewesen. Ich habe aber trotzdem noch kurz eine Frage. Also fällt mir jetzt spontan ein, das interessiert mich jetzt einfach auch privat. Wenn du das so oder wenn ihr das so nach außen zeigt, ne, also weiß ich nicht, diese Ibiza ist jetzt Nummer ist vielleicht ein blödes Beispiel, das ist mir nur so hängen geblieben, weil ich dachte so, ach schön, vielleicht muss ich das mit meinem Team auch mal machen.
So Freunde, was geht ab? Wir sind hier gerade vor dem Mindspaces am Viktualienmarkt und fahren gerade das Equipment hoch. Wir haben einen Truck, wir haben einen anderen und wir haben sogar noch einen dritten. Let's go. Mit den Directors Duo Jungs. Ey, das ist jetzt so ein heftiger Dreh. Hier, das ist das ganze Equipment und das ist noch nicht mal alles. Also die ganzen Kameras stehen schon oben, wir zeigen es gleich mal. So Freunde, wir sind durch mit den anderen Shots. Jetzt haben wir hier uns mal ein bisschen in gute Kleidung geworfen und jetzt machen wir hier die strategischen Shots. Da sind alle möglichen Strategiepläne von uns. Das sind tatsächlich echte Pläne, die wir jetzt mal ausgedruckt haben. Alles. Im Hintergrund seht ihr auch heftige Spoiler zu Project X. Und guckt euch mal das Setup an. Wie sick ist das bitte aufgebaut? Unnormal. Die kleinen Details, auch die Lampen über... Ey, krank.
Vielleicht ist das auch ein Erfolgsrezept. Nein, Spaß. Aber finden das Leute auch nicht gut? Also, oder stellen die das dann auch in Frage? Oder sagen die, ja, verdient ihr irgendwie mit Schülern ganz viel Geld und macht da irgendwie auf Ibiza eure Meetings, aber es ist nicht schon wieder weit weg von der Zielgruppe? Also gibt es Kritik? Das wäre jetzt so eine Sache, die mir einfallen würde, die kommen könnte, aber...
Ja, also interessanterweise, es gibt keine Kritik und bei der Gelegenheit, bitte schaut sie wirklich an, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, wann man so wirklich die Journey miterlebt hat. Und wenn man uns schon ein bisschen länger kennt, dann wissen halt die Leute, dass wir wirklich durch den Dreck gegangen sind auch. Und das ist, glaube ich, was, wo, wenn man uns wirklich länger kennt, ich meine, ich kenne das von mir selber, wenn ich anderen Leuten folge und sehe, durch was die gegangen sind, am Ende haben die wirklich so ein Leben geschaffen, was wirklich geil ist. Das motiviert mich halt voll. Und ich gönne es denen halt auch hart, weil ich so denke, ich habe miterlebt, ich habe es ja gesehen, was ihr gemacht habt. Und ich hoffe zumindest, dass es bei uns einen ähnlichen Effekt hat. Und der Grund, warum wir solche Sachen zeigen, natürlich auch gewisses Flex-Level. Das ist immer mit dabei und ich glaube, jeder behauptet, dass es keine Rolle spielt, der lügt. Deswegen sage ich es ganz ehrlich. Aber der Hauptgrund ist tatsächlich, mir schreiben echt viele Leute, dass es sie krass motiviert. Und ich glaube, man braucht so einen Lichtblick, sowohl die eigentliche Wertschaffung angeht, was du machen kannst, aber auch, was für ein Leben du dir selber aufbauen kannst. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Grund.
Ja, also zwei Gedanken von mir dazu. Ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich finde, wenn man viel arbeitet, dann darf man auch mal im 4-Sterne-Hotel schlafen und nicht im 3-Sterne, so blöd gesagt.
Das erste Hotel, by the way, das ist auch ganz witzig, das erste Mal, als Nico und ich auf einem Meeting waren, so als junge Schüler, die gerade so aus der Schule raus sind, war in Köln in so einem Hostel mit 6 besoffenen Leuten in so einer quasi Gefängnis, also auf so einer Gefängnispritsche. Und dann sind wir morgens aufgewacht von so einem Klettverschlussklang. Und das war einfach so ein richtig dicker Typ auf der anderen Seite in einem anderen Bett, der nackt geschlafen hat und seine Arme so von der Bettdecke gerissen hat. So, das war so das Hotellevel. Also das war grounding, ja.
Ja, kenne ich vom Backpacking, mache ich manchmal immer noch gerne, um mich zu grounden.
Ist auch geil. Ja.
Ja, und zweiter Gedanke an der Stelle, ich habe nämlich auch einen Glaubenssatz und ich werde ihn auch nicht müde zu sagen. Es klingt wie so ein Kalenderspruch, aber ich will den so mitgeben, damit man da mal ein bisschen, weiß ich nicht, den mal auf sich wirken lässt, vielleicht zum Ende des Podcasts. Klettere nicht auf den Berg, damit dich andere sehen können, sondern damit du die Welt sehen kannst. Also ich finde, das passt irgendwie auch zu dir. Also ohne, dass wir uns jetzt gut kennen, aber ich finde das schon irgendwie auch einen schönen Kalenderspruch an der Stelle mal.
Ja, auf jeden Fall. Brauchst du so rein hier. Nein.
Als Wandtattoo sehe ich den bei euch im Büro. Nein, alles gut. Vielen, vielen Dank. Das war total spannend. Ich wünsche euch alles, alles Gute auf eurem weiteren Weg und unterstütze euch natürlich jetzt auch mit Supporters gerne dabei.
Danke, gleichfalls. Hat mega Spaß gemacht.
So, und bevor ihr mir jetzt abschaltet, noch ein klitzekleiner Hinweis auf einen Stammkunden, und zwar Readly. Denn es gibt aktuell wieder ein tolles Angebot, und zwar 2 Monate für 1,99. Was ist Readly? Das Netflix der Magazine und Zeitungen. Und ich habe euch heute mal für einen besseren Überblick einmal aufgelistet, welche Zeitungen denn alle da mit dabei sind. Und das ist unter anderem die BZ, die Welt am Sonntag, der Independent, der Standard und die Bild am Sonntag. Das könnt ihr alles unbegrenzt damit hören. Ihr könnt einen Familienaccount anlegen. Das heißt, ihr teilt euch das dann mit bis zu 5 Leuten. Das können natürlich auch Freunde sein oder Kollegen. Und deswegen, es kostet normalerweise 9,99 € im Monat. Wie gesagt, jetzt mit readly.com/babygutbusiness nur 1,99 €. Natürlich müsst ihr da auch nicht nur Zeitung lesen, sondern ihr könnt natürlich auch jedes Boulevardblatt anschauen und viele Fachzeitschriften, Fachmagazine, Nischenmagazine, ob das jetzt Angeln, Kochen, Einrichten oder sonst irgendwas ist. Schaut doch einfach mal rein unter www.readly.com/babygutbusiness.
Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygutbusiness. See you next time.